Hanna, wir müssen reden.
Ja, und das, wie ich heute Morgen feststellen musste, an einem Freitag, den 13. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Omen.
Ich
Starten
weiß
wir
nicht,
rein,
wenn wir
Jen.
jetzt direkt schon mal zu Olympia rüberschalten, was eventuell, ich spoilere schon mal, vielleicht auch bei meiner What-If-Frage passiert und Lindsay Vonn fragen würden, was die Zahl 13 für sie bedeutet hat bei ihren letzten Olympischen Spielen, ist das nichts Gutes, aber. Bei uns, wir sind nicht abergläubisch, also ich bin es zumindest nicht. Aber das wird alles gut gehen. Das wird eine Hammerfolge hier zum Freitag, den 13. Und die kommt ja sowieso erst im März raus. Und da das die Märzfolge ist, sind alle guten Dinge drei. Und genau deswegen haben wir auch einen Gast eingeladen. Und zwar haben wir zu Gast Jan Schubert. Willkommen, Jan.
Hallo, ich freue mich. Ich bin nicht abergläubisch, aber ich habe auch gar nicht dran gedacht, bis ihr es eben gesagt habt, dass es der 13. ist. Hilfe. Nein, aber alles gut.
Dann vergessen wir das ganz schnell wieder und gehen einfach ganz normal durch die Folge durch. Zu Beginn vielleicht so ein bisschen was Besonderes, so wie jede gute amerikanische Fernsehserie, die irgendeinen Spin-off hat oder die in der gleichen Stadt noch eine andere Serie hat. Also ich denke da so an das Universum von Shonda Rhimes, Grey's Anatomy und alles, was da so in Seattle passiert. Ist das der Vorläufer? Slash der Spin-off, beziehungsweise der Crossover, weil Jan hat selber einen Podcast und
Genau.
in einer der nächsten Folgen darf ich da auch zu Gast sein. Also wir sind quasi schon in den Hollywood-Riegen angekommen mit unserem Podcast. Vielleicht folgen dann die Klickzahlen demnächst auch so, wie die bei den Grey's Anatomy-Zuschauern ist. Schauen wir mal. Ja, Jan. Du bist,
Jawohl.
wie ich weiß, fleißiger Zuhörer unseres Podcasts und weißt, wie das hier abläuft. Heute bist
Jawohl.
du Gast. Du darfst dich also erstmal legitimieren. Warum
Ja,
darfst du heute zu Gast sein?
die Frage hat mich zwei schlaflose Nächte gekostet, tatsächlich, weil ich echt selber überlegen musste, um Gottes Willen, was mache ich da eigentlich? Weil ihr hattet Patrick Fehmerling und wen ihr alles hattet im Podcast. Ich bin ja kein Basketballer, also passiv schon, aber aktiv eigentlich gar nicht. Ich komme halt aus einem ganz anderen Bereich, vor Urzeiten. Also ich bin jetzt Mitte 50, vor Urzeiten war ich mal Profifußballer, allerdings im Tor, da musste ich nicht viel laufen. Aber wie gesagt, ich komme halt eher dann jetzt aus dem Laufsport. Also ich laufe selber gerne, im Moment nicht ganz so viel, aber sehr gerne. Auch ambitioniert tatsächlich jetzt so ungefähr seit 15, 16 Jahren. Habe mit zwei Freunden einen Podcast. Der eine ist auch Physiotherapeut. Da beleuchten wir dann eher diese Schiene rund um das Thema Laufen. Und mit dem anderen, ja, besprechen wir eher so Trainingspläne, Trainingsinhalte. Oder alles rund um den Laufsport generell. Oder wenn irgendwas in der Sportszene ja, Interessantes passiert, sprechen wir auch darüber. Ich habe einen YouTube-Kanal, da geht es um das Thema Laufen für Non-Elite Running, so heißt das Ding auch, also für Hobbyläufer. Und ich glaube, Jenny, du hast es gesagt, ich bin Basketball-Papa. Es gibt die Eiskunstläufeltern und ich bin Basketball-Papa. Sehe also viel tatsächlich im Basketballtraining, wenn ich dann zugucken darf und ich Hallenverbot bekomme oder auch bei den Spielen. Einiges, wo ich denke, oh, da könnte man noch was besser machen, glaube ich zumindest, oder maße ich mir an zu sagen. Und mein allerletztes Ass im Ärmel ist die Tatsache, dass Svetislav Pesic und Sascha Obradovic mich mal zum Essen eingeladen haben. Das muss reichen.
Oh.
Also wenn das nicht reicht, ich weiß es nicht, was ich noch machen soll.
Wie bist du denn zu der Ehre gekommen?
Oh. Ah, okay, also Kurzfassung. Ich war Ende der 80er, Anfang der 90er mit Freunden immer beim Eishockey, beim Preußen. Da war eine tolle Stimmung und irgendwann sind wir in der Semmeringhalle gelandet, bei damals noch DTV Charlottenburg, dann Alba. Und da war die Stimmung ein bisschen anders. Also sehr gediegen, sehr studentisch, auch schön, aber halt anders. Und da haben wir irgendwann gedacht, das kann so nicht bleiben. Und dann ging das so Richtung Alba, hat ja den Korac Cup dann 95 gewonnen und ausgerechnet in dieser Saison haben wir uns dann Perücken gekauft. Pappschnäbel bei Deko Behrendt hier in so einem Faschingsladen gekauft und naja, waren da ein bisschen lauter und dann kam irgendwann Marco Baldi auf uns zu, hat gedacht, Mensch, schön, wollt ihr das nicht gerne regelmäßig machen und wir stellen euch auch eine Tribüne hinterm Korb auf und wenn ihr da stehen würdet, wäre schon toll. Und das haben wir da gemacht und dann, weiß nicht, wurde es halt größer, wir waren am Anfang 10, 15 Leute, dann waren es 30, 50, 80 und auf einmal war die Tribüne voll und dann kam halt Alba, wie gesagt, ins Korac Cup Finale. Und da kam die Mannschaft auf uns zu und hat gesagt, bitte, bitte seid da. Ihr kriegt Karten, sucht euch bitte die Plätze aus, gerne wieder rechts hinterm Korb. Das haben wir halt gemacht und dann mit Müllbeuteln und all so ein Blödsinn. Alba hat das Ding gewonnen und danach hat uns die Mannschaft als Dankeschön zum Essen eingeladen. Also es kam dann von Svetislav Pesic tatsächlich. Das war 95.
Coole Geschichte auf jeden Fall.
Lange her auf jeden Fall auch, erschreckenderweise.
Und dann geht deine Basketballleidenschaft ja auch über das Begleiten deiner eigenen Tochter
Ja.
hinaus, anscheinend, ne? Ja.
Ja, definitiv. Obwohl ich jetzt auch ehrlich bin, ich gehe nicht mehr so gern zu den Alba Männern, ich gehe eher zu den Alba Damen. Also Frauenbasketball ist mir tatsächlich näher im Moment. Ja,
Passt
aber
ja perfekt in
definitiv. Also ich
unseren
bin,
Podcast,
also
ne?
passiv gucken kann ich, also ob jetzt Profis oder weiß nicht, WU14 ist es ja, glaube ich, gerade, genau, WU14. Also ich gucke super gerne Basketball, total.
Diesen Fakt habe ich jetzt nicht bei meiner Internetrecherche gefunden. Ich habe aber so ein bisschen was gefunden. Du hast ja auch selber schon gesagt, ne? Also du bist ja gut, also aus meiner Sicht schon mehr als ambitionierter Hobbyläufer. Also du hast ja schon verschiedenste Strecken irgendwie gemeistert. Halbmarathon ist wahrscheinlich noch so die kürzeste Strecke, die du da irgendwie gemacht hast, aber Marathons gelaufen, Rennsteiglauf, Zugspitz Ultra Trail habe ich irgendwie gesehen. Also das sind ja auch Strecken und dann auch Höhenmeter. Das ist ja
Das
nicht
ist das
ganz so
Problem, die
ohne.
Höhenmeter. Genau, die Höhenmeter. Genau, die Höhenmeter. Und das ist vielleicht auch so ein Punkt, der mich dann vielleicht legitimiert, weil so eine Rennen wollen ja vorbereitet werden. Ja, also die rennt man ja nicht einfach jetzt mal, ich weiß nicht, renn morgen den Rennsteig. Das macht man nicht. Das heißt, du bereitest das in der Regel eine Weile vor, zumindest wenn du es gesund machen möchtest und vernünftig machen möchtest. Und ich glaube, da habe ich so ein paar Punkte, wo ich mir denke, ja, wenn Basketball oder wenn Basketballer oder Trainer oder Vereine das so ein bisschen adaptieren würden, täte das dem Basketball vielleicht nicht schlecht oder der eine oder andere Basketballer würde vielleicht ökonomischer spielen und vielleicht auch gesünder bleiben. Das kann ich mir schon vorstellen.
Auf jeden Fall. Bevor wir dazu übergehen, das, was ich noch gefunden habe, man kann anscheinend bei eBay, und ich zeige es euch beiden jetzt, wenn ich deine Erlaubnis kriege,
Nicht dein
Jan,
Ernst? Ja. Oh Gott.
dann werde ich das auch in Vorbereitung auf unsere Folge auf unserem Instagram-Kanal posten. Ich habe
Oh
deine
Gott.
Autogrammkarte von
Oh
damals
Gott.
gefunden. Kann
Ja,
man bei
sag nicht,
eBay
du hast sie
ersteigern?
ersteigert.
Kann man bei eBay ersteigern? Ich habe noch
Ja.
nicht geboten, muss ich gestehen,
Was ist
aber
denn das geboten? Euro?
ich glaube, so 1,50, 1,60 war das
Super.
irgendwie.
Also läuft richtig. Oh Gottes Willen.
Ich müsste mal meinen Bruder fragen, der hat früher wirklich sehr, sehr ambitioniert, bleiben wir bei dem Wort, Autogrammkarten gesammelt von allen möglichen Sportarten. Ich frage meinen Bruder mal, ob er die hat. Vielleicht hat er
Wenn
sie
nicht,
ja.
möge er sie ersteigern. Ich habe nämlich keine mehr, glaube ich. Ich habe die
Okay.
entsorgt.
Sage ich ihm, der hat
Oh
demnächst
Gottes Willen,
Geburtstag,
wo hast
dann
du das
ersteige ich die
gefunden?
für ihn.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja, also wir sind schon fast drin im Thema der Folge. Wir wollen heute über das Laufen sprechen, beziehungsweise wir
Ja.
wollen laufen lernen mit deiner Hilfe, Jan. Und du hast es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, wenn du dir Basketballspiele anschaust, primär Frauen, hast du jetzt gesagt, im Profibereich, zumindest derzeit und natürlich dann auch bei deiner Tochter in der U14. Siehst du eine ganze Menge, was besser gemacht werden könnte?
Genau,
Und ich würde
ja.
gern als Einstiegsfrage die Frage recyceln, die ich in unserer Folge zum Athletiktraining benutzt habe. Was meint ihr denn, wie viel Prozent Einfluss eine bessere Bewegungs- bzw. Laufeffizienz auf unsere Sportart haben könnte?
Du sagtest ja irgendwie damals, glaube ich, so 30 bis 40% sei der Athletikanteil. Also ich behaupte, dass ein effizientes, nicht nur Training, aber auch andere Sachen, die aus dem Laufkosmos, da sprechen wir vielleicht auch noch drüber, eine Rolle spielen. Ich denke mal, dass das bestimmt nochmal so 50% Einfluss hat auf die Leistung und auf die Nachhaltigkeit, in Anführungszeichen, Gesundheit der Spieler.
Was sagst du, Hanna?
Ja, würde ich wahrscheinlich mitgehen in etwa. Also wenn man sozusagen darüber nachdenkt, was eine Bewegungshygiene dann auch für einen direkten Einfluss auf nicht nur Krafttraining, sondern auch auf alles andere hat, dann würde ich ungefähr diese Zahl wahrscheinlich mitgehen mit Jan.
Wir sind übereinstimmend, dass es echt eine ganze Menge ist, die man da rausholen kann. Nun sind Hanna und ich da keine Expertinnen, aber ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, da sind schon auch Sachen dabei gewesen, wo man als Laie erkannt hat, das ist vielleicht jetzt nicht effizient, da könnte man was rausholen, vielleicht ist das sogar
Oder geht das sogar in die Richtung, wenn man auf Dauer so läuft, reizt man damit vielleicht auch Verletzungen oder ruft die hervor? Das heißt, da ist auf jeden Fall eine wichtige Stelle, wo man rein sollte mit ExpertInnen an der Seite, sei es jetzt jemanden, der aus dem Laufsport kommt, sei es irgendwie PhysiotherapeutInnen, LeichtathletiktrainerInnen, die man sich mal ausleiht, die mal rüberkommen,
Genau.
um da so ein Auge drauf zu haben. Ich meine aber aus deiner Aussage gerade schon rausgehört zu haben, also so mit einmal ein bisschen angeleiteter Laufschule ist es jetzt nicht getan, richtig?
Absolut, genau. Also ich denke mal, man muss erstmal unterscheiden, klar, über wen redet man? Redet man jetzt, also es gibt Läufer natürlich, die sagen, ich gehe jetzt zweimal die Woche laufen, einfach nur so, damit ich abends meinen, weiß ich, meine Chips und meinen Donut essen kann vom Fernseher und weil ich es schön finde, im Grunewald zu rennen von mir aus. Aber ich habe keine Ambition, weder ein Zeitziel noch ein Wochenkilometerlaufziel. Wettkämpfe mache ich auch nicht. Und genauso gibt es ja im Basketball halt auch Leute, die sagen, ich gehe in den Verein und spiele einfach Basketball, weil da sehe ich meine Freunde, Freundinnen, was auch immer. Ich glaube, über die brauchen wir gar nicht reden. Die machen das einfach just for fun. Aber ich glaube, wenn du halt dann irgendwann anfängst, ambitionierter oder wenn sich Ambitionen vielleicht sogar mit Talent treffen, dann muss man halt dann, glaube ich, drüber nachdenken, schlauer zu trainieren. Und ich glaube, man muss schon vielleicht einen Tick vorher ansetzen. Ich glaube, ihr habt das auch in einer der Folgen erwähnt, Hanna. Ich glaube, du warst es, dass Basketball oft, finde ich, sehr spezifisch schon trainiert und keine allgemeine, breit gefächerte Grundlage bildet. Und ich glaube, da, das ist der erste Ansatz, den vielleicht Basketball oder der Basketballverein adaptieren kann vom Laufen. Wenn wir jetzt mal in die Leichtathletik gucken, da kann ich vielleicht wieder meine Tochter mal als Beispiel nehmen, die hat nicht mit Basketball angefangen. Die hatte Glück, dass sie in der Schule eine Lehrerin hat, ehemalige Basketballerin auch und Trainerin Tussli und was auch immer. Frau Hefer, weiß nicht, ob die einer kennt, die hat gesagt, hier, pass mal auf, in der Schule verpflichten gibt es erstmal eine Ball-AG. Die müssen alle Schüler der ersten bis dritten Klasse machen. Das heißt, da wurden verschiedene Ballsportarten ausprobiert, von Fußball über Basketball, über Volleyball und was ist alles. Handball natürlich und. Also Rennen, Werfen, Fangen, Fußball, super fürs räumliche Sehen beim Basketball wichtig. So, und dann hat Lilly, so heißt meine Tochter, im Leichtathletikverein angefangen. Und Leichtathletik ist halt eine wunderbare Ausbildung. Da wird halt gelaufen, klar, aber Lauf-ABC. Von Anfang an wird auf ökonomisches, gesundes Laufen geachtet. Du lernst zu springen, du lernst hochzuspringen, weit zu springen und so weiter und so fort. Und ich glaube, diese breite Ausbildung hat ihr nicht geschadet. Und ich glaube, das ist zum Beispiel mal ein Punkt, wo Basketball umdenken könnte, zumindest das, was ich so sehe, dass man vielleicht nicht, weiß nicht, 8-, 9-, 10-Jährige schon, weiß ich nicht, machen nur Korbleger, wie auch immer, das wisst ihr besser als ich. Aber ich glaube, eine breitere Ausbildung würde da Sinn machen. Dann hast du es angesprochen, Jenny. Ich glaube, also ich bin auch beruflich ein großer Freund von Kooperation, von Synergien schaffen. Und ich denke mal, wenn es einen Basketballverein oder einen Sportverein gibt, der eine Basketballabteilung hat, vielleicht auch eine Leichtathletikabteilung, dann holt ihr den Leichtathletiktrainer regelmäßig in deine Abteilung und trainiere interdisziplinär. Ja, also lass den die Basketballmädchen oder Jungen Lauftraining machen, Lauf-ABC machen. Erklär denen erstmal, worum geht es überhaupt beim Laufen. Na, ich habe halt das Gefühl, Laufen bei Basketballern ist immer negativ belegt. Weil es in der Regel so ist, so, also kriege ich das halt auch mit. Ihr wart nicht ruhig, ihr habt mir nicht zugehört, Linienläufe ab. Also das heißt, also Laufen ist für die Mädchen immer irgendwas oder die Jungen immer was Negatives. Und ich glaube, da muss man schon mal anfangen zu sagen, warum ist Laufen für einen Basketballer wichtig und warum ist vernünftiges Laufen für Basketballer für eine lange Karriere dann auch gesundheitlich essentiell? Ich glaube, das sind erstmal so Punkte oder Stellschrauben, die man, bevor man jetzt inhaltlich irgendwas macht, über die man mal reden müsste, dass da Basketball vielleicht ein bisschen anders denkt.
Witzigerweise ist all das, was du gerade beschreibst, so habe ich Basketball spielen gelernt. Also das ist eine Entwicklung, die eigentlich, das ist eigentlich spannend, weil das ist etwas, was es früher, was ganz natürlich war, was es früher gab, was sich zurückentwickelt hat. Also ich glaube, das ist was Jane und ich ja auch oft kritisieren, beziehungsweise was auch eine Analyse ist, die viele Basketballtrainerkollegen in meinem Alter auch teilen, dass wir eigentlich uns wegbewegt haben von vielen Dingen, die eigentlich sehr, sehr gut waren, dass wir uns sehr, sehr früh mit sehr spezifischen Inhalten auseinandersetzen. Das hat für mich auch was mit Trainerausbildung und mit Trainerqualität im Jugendbereich zu tun. Und das, was früher als Basketball
teilweise auch noch gar nicht so überlaufen war von taktischen Inhalten im Jugendbereich, war das eigentlich ganz normal. Also was wir oft oder was ich immer oft sage, uns das war, wobei wir uns früher so ein bisschen als überhebliche, junge, talentierte, ambitionierte Trainer lustig gemacht haben, die gerade im weiblichen Bereich gab es ganz oft so dieses Konstrukt, dass Lehrer Basketballmannschaften trainiert haben. Das war ganz oft so. Und ich habe erst vor einiger Zeit gesagt, diese Menschen fehlen uns. Uns fehlen eigentlich die Basketball, die Lehrer in Birkenstocklatschen, in Anführungszeichen, die Sportlehrer sind und die im Basketballverein Jugendmannschaften trainieren. Und Thema Lauf-ABC, das war nicht wegzudenken aus Basketballtraining früher.
Ach,
Also
okay.
ich habe so, als ich jung war, das war oft zum Aufwärmen, gab es immer Lauf-ABC. Und so selbst in meiner D-Trainer-Ausbildung, selbst noch C-Trainer-Ausbildung, war das immer so ein klassisches, so einmal bis zweimal die Woche, Warm-up war dann Laufschule. Mittlerweile ist das gar nicht mehr so. Mittlerweile ist alles Jonglieren mit 5 Bällen auf einem Bein, mit irgendwie Boso-Ball und dann noch irgendwie alle möglichen Finisher. Und oft fehlt eine Grundlagenausbildung und da bin ich vollkommen bei dir und muss auch sagen, dass in meiner schon etwas länger herliegenden, aber doch recht langen Trainerkarriere ich in vielen Vereinen gearbeitet habe, wo es das gab, genauso was du sagst, auch Kooperation mit der Leichtathletikabteilung, gerade im Sommer ganz viel auch draußen auf der Laufbahn gewesen und genau diese Sachen trainiert und auch viele SpäteinsteigerInnen aus dem Bereich Leichtathletik, die in diesen Bereichen immer absolut überragend waren und damit auch sehr, sehr schnell einfach einen Einstieg geschafft haben. Die haben dann sozusagen das Dribbeln noch lernen müssen und das Werfen, aber die waren in anderen Bereichen den anderen deutlich überlegen. Also dieser Quereinstieg aus dem Athletiktraining, aus der Leichtathletik, das hat immer gut funktioniert beim Basketball. Das waren oft die, die dann so spät gekommen sind, aber gleich durchgestartet sind.
Ist das ein Philosophiewechsel oder ist es einfach ein Problem des Personals?
Ich glaube, dass es ganz viel ist. Ich glaube, dass es ein. Also, ich glaube, man müsste extrem weit ausholen. Ich glaube, es ist ein kulturelles Phänomen. Also, ich glaube, dass es ich sag mal, den klassischen Trainer, der gerne in die Halle geht, der nachmittags ehrenamtlich dort seine Zeit verbringt, der lange an einem Ort ist, der eine Abteilung aufbaut, also der klassische Abteilungsleiter eines kleinen Vereins, der selber Trainer ist, der ein Sportstudium gemacht hat, der jetzt irgendwie Lehrer ist und der einfach Freude hat, Sport beizubringen. Ich glaube, dass diese Menschen uns immer mehr verloren gehen, dass es immer mehr um eigene Interessen geht. Also was ist sozusagen meine Karriere als Basketballtrainer. Es geht dann mehr darum, sich selber als Trainer zu präsentieren auf der Plattform, die einem geboten wird, und weniger um die SpielerInnen, mit denen man arbeitet. Und es geht mehr um Gewinnen und weniger um Ausbilden. Also ich glaube, dass das was ist, was uns extrem schadet. Ich glaube, dass der ganze Zugang zu Basketballinhalten ohne ein entsprechendes Mentoring ein Problem ist, weil oft eigentlich die Kenntnis, die sich Basketballtrainer, junge Basketballtrainer aneignen, oft nicht über eine Ausbildung angelernt werden, sondern oft über, ich suche im Internet und finde tausend Sachen, aber ich suche natürlich nicht nach Laufschule, sondern ich suche nach Pick-and-Roll-Defense für 12-jährige Mädchen oder für oder was auch immer, die besten Plays in der NBA und gucke dann, wie ich die im Training umsetze. Also ich glaube, dass oft, das ist nicht mal ein Vorwurf, ich glaube, oft sind junge Trainer aktuell alleingelassen, finden sich dann selber zurecht und es fehlt natürlich oft eine sportwissenschaftliche Ausbildung. Die ist nicht zwingend notwendig, aber es fehlt auch oft eine fundierte Trainerausbildung. Also im Prinzip kann ja jeder aktuell Trainer sein und mit jedem arbeiten. Das ist in meinen Augen ein Problem.
Ich habe auch so einen blauen Betreuerschein gemacht.
Ja, es geht.
Ich glaube, im Basketball ist es halt dann auch nochmal so ein Problem, im Vergleich jetzt wieder zum Laufen. Basketball ist halt ein Sport, wenn ich jetzt nicht, weiß nicht, auf der Straße oder am Streetballplatz da bin, sondern im Verein bin, dann beschäftige ich mich als Spieler auch nicht mit dem Training, sondern ich gehe in die Halle und sage, der Trainer wird sich schon ein Programm ausgedacht haben, mach mal. Und der Läufer hat in der Regel keinen Trainer. Also wenn es hochkommt, hat er einen Online-Coach, der ihm einen Plan erstellt. Aber der Läufer muss sich halt überlegen, geht es mir heute gut? Was kann ich heute laufen? Ich war verletzt. Mache ich jetzt lieber Walk-Run? Ich glaube, da ist der Läufer bisschen eigenverantwortlicher. Vielleicht ist auch, dann hilft es auch der intrinsischen Motivation, wenn ich für mich allein verantwortlich bin und ich einen Trainer habe, dem ich die Verantwortung dann abgebe. Basketballer sind Hallensportler. Wenn ich jetzt rausgucke, hier in Berlin zumindest, hat es heute wieder oder schneit es gerade wieder, der Läufer muss halt rausgehen und laufen gehen. Da ist kein Trainer, der eben sagt, du machst das jetzt. Ja? Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo Basketballer vielleicht von den Läufern tatsächlich auch lernen können, zu sagen, was kann ich eigentlich für mich tun außerhalb des Trainings, für mich alleine, wenn ich Ambitionen habe, höherklassig zu spielen, was auch immer. Ich glaube, dann geht es im Thema, dann muss ich für mich laufen gehen, dann muss ich gucken, ich war verletzt. Jenny ist an der Pilchow-Schule, da habt ihr das Glück, ihr habt eine Verletztengruppe, soweit ich weiß, da wird sich gekümmert. Das ist aber, glaube ich, im normalen Verein zum Beispiel gar nicht der Fall, weil der Trainer ist alleine mit 20, 30 Kindern, was auch immer. Der hat auch vielleicht gar keine Ahnung von Reha-Sport oder von Wiedereinstieg. Da gibt es keinen Physio, der da an der Seite sitzt. Das heißt, der lässt die Mädels da einfach gleich mittrainieren, da verletzen sich wieder. Und ich glaube, das ist im Laufsport definitiv anders. Du wirst keinen Läufer finden, der jetzt, weiß ich nicht, einen Muskelfaserriss hatte oder Sprunggelenk kaputt hatte, der dann rausgeht und sofort Berganläufe macht oder weiß ich nicht, einen 30-Kilometer-Lauf macht. Das wird dann nicht passieren. Und ich glaube, das ist so ein bisschen Verantwortung abgeben an den Coach beim Basketball, was problematisch ist.
Ist ja vielleicht auch eine Altersfrage, ne? Also ich überlege gerade so, also oft sich zu entscheiden, zu laufen, ist ja oft eine Entscheidung, die man im Erwachsenenalter trifft, ne? Also abgesehen davon jetzt von einem Leichtathletikverein, da gibt es dann ja Trainer, also da ist ja sozusagen ein organisiertes Training. Aber Läufer, die sozusagen für sich alleine entscheiden, ich möchte mich auf einen Marathon vorbereiten oder ich möchte Halbmarathon laufen, das sind ja oft Menschen, die schon ein gewisses Alter haben. Es ist ja nicht jetzt ein 13-, 14-jähriges Kind, sagt ja nicht, ich möchte einen Halbmarathon laufen.
Richtig.
Vielleicht spielt das auch eine Rolle, ne?
Definitiv. Also ich kenne das, da kann ich jetzt wieder nur aus meinem Privatleben erzählen. Also meine Tochter, da, als sie noch nichts mit Basketball zu tun hatte, da haben die halt in der Schule sich bei irgendwelchen Crossläufen in der Jungfernheide angemeldet. Jetzt keine großen Rennen, 3 Kilometer, 2 Kilometer, sowas in dem Dreh. Aber da war schon der Ehrgeiz da, oder muss ich aber ein bisschen laufen gehen. Weiß nicht,
Das
also
stimmt.
da zumindest so ein, zweimal die Woche ein bisschen, nicht auf der Straße, sondern gerne auch im Wald oder was. Das war schon da, tatsächlich. Ja, ich glaube wirklich, dass ich kenne es von mir vom Fußball halt früher noch. Laufen war immer eine Strafe. Ja, im Trainingslager 6 Uhr morgens aufstehen, Waldlauf. Hat keiner gerne gemacht, weil das hatte irgendwas Negatives. Und Basketball auch. Ich weiß noch, hier bei meiner Tochter, da hieß es im Sommer, Sommerferien, Mädels, ihr müsst laufen gehen. Und dann ist ein 30-Minuten-Lauftest. Wir haben noch so einen Trainer, alte Schule. Und dann sogar war dieser Lauftest, ich habe mir das interessiert angeguckt, und dann waren dann halt Mädchen, die nach 200 Meter aufgehört haben, weil sie nicht mehr konnten, weil sie gesagt haben, ich gehe doch nicht laufen in meinen Sommerferien, um Gottes Willen. Ja, also ich glaube, man muss mal da rauskommen, erstmal zu sagen, Laufen ist wichtig für euch. Und dann halt wieder vernünftiges Laufen, umso wichtiger. Aber Laufen
Obwohl wir
ist
in
die
Frage
Grundlage.
stellen könnten, ob 30-Minuten-Lauf das Richtige ist für eine
Klar.
Schnellsportart wie Basketball. Aber ich verstehe, was du meinst. Ich habe das bei
Ja.
uns, bei mir war es früher auch so. Es war der absolute Horror. Ich musste
Ja.
mich auch im Erwachsenenalter an Laufen rantasten. Ich bin zwischenzeitlich mal gerne gelaufen, aber es war für mich als Basketballspieler Horror, weil das war immer Saisonvorbereitung und eigentlich war das etwas, was ja auch, das weiß man heute. Früher wusste man das anscheinend nicht. Das hat ja überhaupt nichts mit der Ausdauer zu tun, die man eigentlich braucht für Basketball. Ne? Das ist eine ganz andere
Genau.
Form von Ausdauer. Deshalb fiel uns das auch immer schwer, mir zumindest. Und das war immer 30 Minuten Lauf um den See. Das war einfach Horror. Im Sommer bei 30 Grad, das, wenn die Saisonvorbereitung losging, das mochte man nicht so gerne.
Ich mag das auch oft nicht gerne, nein. Aber ich glaube halt, und das ist halt so eine Frage, die ich mir jetzt auch in Vorbereitung auf den Podcast wirklich auch gestellt habe. Und du hast es gerade auch gesagt, dass es natürlich jetzt nicht die Ausdauerleistung ist, die im Spiel ab erstmal vordergründig nicht abgerufen wird. Basketball ist ja eher in Anführungszeichen Intervallsport. Ja, also kurze Läufe, abstoppen und so weiter und so fort. Aber das gibt es ja im Lauftraining auch. Also wer sich von mir aus auf einen Halbmarathon oder auf einen 10 Kilometer, auf einen schnellen vorbereitet, der muss auch Intervallläufe machen. Nun ist Laufen aber halt so eine Geschichte, die, sagen wir mal, der Kreislauf, Herz-Kreislauf-System adaptiert ja relativ schnell. Was sich halt nicht adaptiert oder was eine Zeit braucht, um sich zu adaptieren, ist der Muskel und der Sehnen, vor allem der Sehnen- und Bänderapparat. Und Weiß ich nicht, ob man das jetzt so eins zu eins übernehmen kann, aber ich würde mal die These aufstellen, je mehr Grundlagenausdauer ein Basketballer hat oder beziehungsweise je mehr Laufkilometer in Zone 2 nennt sich das in der Lauferei, also ruhigen Dauerlauf, desto stärker werden die Bänder und die Sehnen und desto besser adaptiert, also desto verletzungsfreier kann er dann auch Basketball spielen. A und B, denke ich mal, wenn man das so manchmal sieht im vierten Viertel, da sieht es dann auf dem Platz schon nicht mehr ganz so schön aus, die Körperhaltung und dann auch die Technik. Und dann passieren auch viele Verletzungen, weil viele sich nicht mehr so richtig konzentrieren können, weil sie müde werden. Dann machst du schlechte Bewegungen und verletzt dich. Ich glaube halt, wenn du auch wirklich längere Dauerläufe machst im Grundlagenausdauerbereich, wird dir am Ende das auch helfen, dass du auch am Ende des vierten Viertels von mir aus oder in Overtime sauberer läufst und vor allem im Kopf auch klarer bist. Das glaube ich schon.
Das ist etwas, was lange diskutiert wurde im Basketball, mittlerweile widerlegt ist. Also
Ja.
Grundlagenausdauer, das ist jedenfalls der wissenschaftliche Stand, den ich habe, das sozusagen, weil das war immer das Argument, ne? Das war immer das Pro-Argument. Also für die Verfechter, die gesagt haben, Grundlagenausdauer muss man auch für Schnellsportarten wie Basketball trainieren. Das ging es genau um Herz-Kreislauf-System, aber auch um Stabilisierung von Sehnen und
Genau.
Muskulatur. All die Artikel, mit denen ich gearbeitet habe und die wissenschaftlichen Studien, die mir zitiert wurden, weil ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich sie selbst gelesen habe, widerlegen das mittlerweile, beziehungsweise sagen, dass die Grundlagenausdauer auch über sportartspezifisches Ausdauertraining ausgebildet wird. Aber da
Ja, ja.
würde ich mich jetzt nicht auf eine wissenschaftliche Diskussion einlassen wollen.
Nein, nein, ich verstehe den Punkt auch. Ich denke halt. Klar, also wie gesagt, also oder der Herz-Kreislauf, das kannst du relativ schnell entwickeln. Das kannst du natürlich auch über Intervallläufe und so weiter trainieren oder verbessern, wie auch immer. Aber ich glaube halt, dieser Muskel- und Sehnenapparat, und ich habe auch das Gefühl, das hängt vielleicht auch mit anderen Dingen zusammen, so muskuläre Achillessehnenverletzungen werden immer häufiger, auch in der NBA. Hier, ich weiß jetzt, wie heißt er hier von den Pacers, der sich die Achillessehne gerissen hat, ist noch ein junger Kerl. Also ich glaube, und ich sehe es halt auch bei unseren Mädels, dass muskuläre Verletzungen in dem Alter erschreckenderweise immer häufiger werden. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es auch ein Grund ist, weil einfach das Laufen. Ich meine, Basketball, ein Spiel geht 40 Minuten bei den Mädels. Wenn du gut bist, hast du, weiß nicht, 30 Minuten Spielzeit, vielleicht sowas in dem Dreh. Von den 30 Minuten, wie oft hast du den Ball in der Hand und wie oft läufst du? Also Laufen ist ja der deutlich höhere Anteil. Und klar, jeder achtet darauf, macht den Korbleger mit links und macht das so. Aber wie läufst du eigentlich? Habe ich noch nie gehört beim Basketball. Achte mal darauf, ob du auf dem Vorfuß, Mittelfuß oder auf der Ferse läufst, zum Beispiel. Ich glaube halt, je mehr du läufst, desto effektiver und ökonomischer wird halt auch der Laufstil und das wird dir am Ende auf dem Parkett auch helfen.
Also ich glaube, dass Lauftechnik, also Technikschulung, da gebe ich dir recht, extrem wichtig ist. Und ich glaube auch, dass es viele Trainer gibt, die sich damit beschäftigen, auch mit den Spielerinnen und Spielern. Ich glaube, dass es gerade im Jugendbereich, Breitensport will ich gar nicht sagen, sondern junger Leistungssport, also gerade sozusagen in dem Bereich Spielerausbildung, dass es da zu kurz kommt. Und das ist meiner Meinung nach eine Entwicklung, also eine Trendentwicklung, die negativ ist, weil es früher anders war, also weil es früher auch Teil der Trainerausbildung war. Ne? Das war zum Beispiel bei uns immer Teil der Trainerausbildung
Ah,
auch.
okay.
Und oft war es so, dass die Trainingsliteratur die Basis war, um sich Basketballwissen anzueignen. Das ist ja, wie ich schon gesagt habe, mittlerweile ist der Zugang unendlich, aber das ist ja etwas, was vielleicht erst in den letzten 15, 20 Jahren so gekommen ist. Vorher gab es halt die wenigen Basketballbücher, die es gab, und dann gab es ein paar, die irgendwie den Bereich Athletik noch abgedeckt haben. Da war das schon immer Grundlage. Und ich muss sagen, dass ich selbst sozusagen, als ich die letzten Jahre in der Bundesliga in Freiburg, dass wir wirklich richtig viel Zeit morgens im Training auf genau diese Anteile verwendet haben. Aber das ist
Ah,
dann
sehr gut.
halt sehr, sehr sehr, sehr spezifisch. Und ich glaube, dass genau das fehlt, was du gerade sagst, nämlich eine entsprechende Laufschule und Lauftechnikausbildung in den Grundbereichen, die wir haben. Antritt, Bremsen, Landen, lateral, vertikal, wie bewege ich mich eigentlich? Und ich glaube, dass das ein großer Grund für Ineffizienz und aber auch für Verletzungsanfälligkeit ist. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und ich glaube, dass wir da wieder zurück müssen, zumal die Schule, die ja früher uns oft diese Arbeit abgenommen hat, das halt nicht mehr tut. Das heißt, wir haben eigentlich sozusagen zwei Negativentwicklungen. Das eine ist immer weniger Fokus von jungen Nachwuchstrainern, würde ich einfach mal sagen. Ich glaube, es gibt noch genug Trainer auf hohem Niveau, die sich damit beschäftigen. Aber ich glaube so, dass sozusagen der Grundnachwuchs Trainer im weiblichen Bereich vor allen Dingen leider, also ich glaube, dass es sogar noch ein Thema ist, was es vielleicht sogar mehr im weiblichen Bereich gibt, sich mit anderen Sachen beschäftigt und dass das, was früher Schule abgefangen hat über Sportunterricht, leider auch nicht mehr das ist, was es vielleicht noch vor 30 Jahren war oder vielleicht vor 40 Jahren. Und dass einfach diese Grundlagenausbildung im Bereich Leichtathletik, die die Schule geleistet hat, einfach nicht mehr gegeben ist, ne?
Ich glaube, Rückwärtslaufen ist heute so ein Problem für viele oder eine Rückwärtsrolle oder was auch immer.
Liebe ZuhörerInnen, dies ist ein Disclaimer. Freitag der 13. hat uns voll erwischt und uns einmal die Aufnahme geschreddert. Deswegen sitzen wir jetzt wieder hier in unserer Dreierrunde, genau eine Woche später, und nehmen den Teil, den das Internet verschluckt hat, nochmal auf für euch, damit wir diese Folge auch in Gänze in die Welt rausschicken können. Und frei nach dem Motto, doppelt hält besser. Sprechen wir einfach noch mal über ein paar Sachen. Vielleicht wird es auch besser als bei der Originalaufnahme. Genau, Hanna, Jan, ihr hattet euch ja so ein bisschen in einen Flow geredet. Ich versuche das Ganze mal so ein bisschen zusammenzufassen und
Okay.
daraus dann noch mal ein paar Fragen, vor allem an dich, Jan, als Laufexperten in unserer Runde zu stellen. Also als allererstes, und ich glaube, das habe ich in der Originalaufnahme nicht getan, möchte ich der Tatsache zustimmen, dass Laufen für eine Basketballerin echt schlimm ist. Also ich habe es in meiner aktiven Karriere echt auch nicht gemocht. Und wie Hanna sagte, also früher, das klingt jetzt so, als wäre ich irgendwie schon 60, aber ja, meine aktive Karriere liegt tatsächlich schon ein Stück zurück. Früher gehörte das echt einfach dazu, ne? Also wir sind in der Offseason, wenn es keine Spiele gab, zwei-, dreimal die Woche. Ich bin aus Chemnitz und direkt neben der Halle ist so ein kleiner Teich, der Schlossteich. Und eine Runde ist circa 1 Kilometer. Und wir mussten immer 5 Runden darum laufen. Und dann sind wir in die Halle gegangen und haben noch Basketball trainiert. Also das war vollkommen normal, aber gefallen hat es mir nicht unbedingt. Also der Teil in der Halle hat mir dann wirklich besser gefallen. Und eine zweite Sache, die ich daraus ableiten würde, ist gemerkt, dass es mir was bringt. Und dass es mir auch für meine Basketball-Performance was bringt, ne? Das ist so ein bisschen dieser Grundlagenausdauerteil, der vielleicht ja sportwissenschaftlich für Basketball oder Spielsportarten gar nicht mehr so wichtig ist in der Vorbereitung, sondern dass eben viel, wie Hanna sagte, über sportartenspezifische Drills dann trainiert wird. Aber ich habe schon gemerkt, dass mir das echt was bringt. Und erst in späteren Jahren meiner aktiven Karriere habe ich dann auch für mich selber Laufschule oder Alternativsportarten oder sowas im Sommer gemacht, um eben meine Form nicht komplett zu verlieren und dann in der Preseason komplett zu leiden, weil solche Spielerinnen und Spieler gibt es auch, die ja sich einfach immer wieder in diesen Teufelskreislauf begeben und in der Offseason gar nichts machen und dann die Saisonvorbereitung über 3, 4, 5 Wochen erstmal so leiden, bis sie in einer halbwegs akzeptablen Form sind. Das bringt mich zu dem Punkt, den ich immer wieder hier in den Folgen erwähne, und das ist der Punkt, man sollte so früh wie möglich versuchen, mündige AthletInnen heranzuziehen und ihnen versuchen zu vermitteln, was eben eine Laufschule, was eine Bewegungseffizienz, was Athletiktraining oder alle Sachen, über die wir hier schon gesprochen haben, eben für ihre Karriere, ihre langfristige Karriere bedeuten können. Da werden wir heute kein Wundermittel für finden, dass vor allem junge Athletinnen und Athleten das verstehen. Aber
Wir arbeiten da weiter dran und deswegen wollte ich das heute auch nochmal erwähnen. Hanna, du bist dann so ein bisschen auf das Niveau des Schulsports eingegangen und dass das ja eventuell nicht mehr das ist, was es mal war. Auch wieder auf die Gefahr hin, dass wir super alt klingen. Nun kann ich das aus meiner eigenen Realität nicht unbedingt bestätigen, weil ich an einer Eliteschule des Sports Sportunterricht gebe und da natürlich viele sportliche junge Kinder und Jugendliche im Sportunterricht sind, aber ich glaube, du triffst den Nagel total, weil es ist einfach so, dass eben das Niveau sinkt. Und umso wichtiger finde ich, da habt ihr beiden auch drüber gesprochen, dass eben Vereine in dieses Loch reingehen und dieses Loch füllen, indem sie eben da auch mehr Wert drauf legen und da so ein bisschen allgemeiner in ihrer Ausbildung sind und sich nicht hinstellen und sagen, okay, wir müssen aber Basketball trainieren, wir müssen Basketball trainieren, wir haben nur 90 Minuten Zeit und das nur dreimal die Woche. Da können wir nicht noch Laufschule machen, da können wir nicht noch Laufeffizienz oder Bewegungseffizienz machen. Aber ich glaube, das ist extrem wichtig, dass Vereine das realisieren und da auch Ressourcen reinstecken. Und da würde ich jetzt überleiten zu Mehrspartenvereine oder auch vereinsübergreifend, ja, Verbindungen schaffen. Und sich in so ein Basketballtraining vielleicht mal jemanden zu holen, der aus der Leichtathletik ist oder der aus dem Laufen kommt, um da, und das muss ja nicht jede Woche sein, aber da kann man halt eben so eine Off-Season auch nutzen. Es gibt keine Spiele und dann sagt man, okay, wir haben jetzt mal einen 4-Wochen-Block und jeden Dienstag kommt eben jemand zu uns. Ich glaube, da kann man sehr, sehr viel rausschöpfen und mitnehmen und da können die AthletInnen sehr, sehr viel mitnehmen. Aber das sollte dann vielleicht auch, und das ist mein nächster Punkt, in die TrainerInnenausbildung mit aufgenommen werden. Ja, dass da eben wieder Bewusstsein geschaffen wird, dass das muss dazugehören. Eine solide Grundausbildung ist eben nicht, ich kann Layups oder ich kann einen Rebound holen, sondern das fängt viel weiter vorher an, das fängt viel früher an, eben genau bei Laufschule, bei wie bewege ich mich gut, wie bewege ich mich effizient, um dann eben nicht da Defizite zu haben, da können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, über diese Ineffizienzen und Defizite vielleicht auch in Verletzungsmuster reinzugehen, die dann noch viel mehr Schaden anrichten als ich laufe nur nicht richtig und bin vielleicht nicht schnell oder so. Genau, und da würde ich jetzt mal an dich, Jan, überleiten und vielleicht von dir an die ZuhörerInnen so ein paar Tipps rausgeben wollen. Jetzt als Laie, was kann ich denn relativ easy und relativ nicht so zeitintensiv in ein Basketballtraining einbauen, deiner Meinung nach, um eine Laufeffizienz, Bewegungseffizienz, was das Laufen angeht, zu fördern.
Also ich glaube, Laufökonomie oder Laufeffizienz, wie auch immer, ist erstmal ja die Grundlage, um auch, und das wollen wir ja, glaube ich, alle, und ihr besonders mit euer Mädchen oder mit den Damen, die sollen ja gesund auf dem Feld sein. Also die sollen ja spielen. Und ich glaube halt, wenn du halt viel läufst und falsch läufst, weil du falsch bremst, weil du Richtungswechsel falsch machst, dann verletzt du dich halt am Ende. Und Laufökonomie im Basketball bedeutet dann für mich, mit möglichst wenig Energie effektiv zu sprinten, zu bremsen, Richtungen zu wechseln und so weiter und so fort. Und das muss ich dann halt auch irgendwo trainieren. Also fangen wir mal an vielleicht bei der effizienten Bewegung. Ja? Also saubere Technik beim Sprint. Ne, ihr macht ja viele Linienläufe und so weiter und so fort. Und dann mach mal die Augen zu und hör einfach und dann siehst du, glaube ich, schon mal oder hörst du vielleicht schon mal einen Unterschied zwischen einer guten Läuferin, guten Läufer und einer vielleicht nicht so oder mit weniger gutem Laufstil gesegneten Läuferin. Wenn du laut läufst, sagen wir mal, wie kennt ihr Dschungelbuch, die Frühpatrouille Colonel Hattie, wenn sich das so anhört, dann läufst du wahrscheinlich eher auf der Ferse oder läufst, oder zumindest nicht auf dem Vorfuß. Du läufst also sehr laut. Das ist zum Beispiel eine Geschichte, dann hast du halt auch eine relativ lange Bodenkontaktzeit. Du kommst nicht vom Boden weg, damit hast du eine schlechte Kraftübertragung in die Knie, in die Hüften, in den unteren Rücken und so weiter. Also Punkt 1 würde ich sagen, arbeite an deiner Laufeffizienz. Wenn ich eine Übung mitgeben dürfte, wenn wir uns jetzt einig sind, okay, vielleicht sind die langen Dauerläufe nichts für Basketballer. Aber ich glaube, eine Laufeinheit, die ich, wenn ich Basketballtrainer wäre, jeden meiner Spieler machen ließe, wären Berganläufe. Berganläufe, sucht dir, weiß ich nicht, also hier, wer in Berlin lebt, kennt den Drachenberg, den Teufelsberg. Da geht es 3,5 Meter ungefähr, 4 bis 6%, glaube ich, sind das ungefähr bergan. Das ist so die perfekte Steigung. Und dann trainier da bergan Sprints. A, ist es für die Muskulatur entlastend, also Waden und so weiter. Das wird alles relativ entlastet. Aber es ist halt unfassbar gut für die sogenannte Laufform. Du hast einen wunderbaren Kniehub. Das ist ganz wichtig. Und du kommst in der Regel auf den Vorfuß auf. Also genau eigentlich die beiden Dinge, die du trainieren sollst, und das wisst ihr wahrscheinlich besser als ich, aber es hat auch was mit Kraftausdauer natürlich zu tun. Das brauchst du ja im Basketball. Also das wäre für mich die Königsdisziplin überhaupt. Wenn wir uns aufs Laufen einigen können, geht, sucht euch eine Strecke 200 Meter und macht 15, 20, 25 Sekunden Berganspritz. Ja, also das würde ich auf jeden Fall machen. Dann tatsächlich, was passiert, wenn ich falsch laufe? In der Regel ist es zuallererst mal der Fuß, das Sprunggelenk, die Fußsohle, die ermüdet. So, und was passiert dann? Das heißt, du knickst öfter ein, nimm dir, weiß ich nicht, habt ihr einen Lacrosseball vielleicht schon mal in der Hand gehabt? Kennt ihr auch, damit die Plantarfaszie aufrollen zum Beispiel. Das macht, glaube ich, fast jeder Läufer effektiv. Wenn du das Ding über Nacht in den Kühlschrank, ins Eisfach packst und dann rausholst und dann morgens machst, das bringt nochmal ein bisschen mehr. Wackelbretter, um die kleine Muskulatur im Fuß, im Sprunggelenk zu trainieren. Also Zehentrainer, haben wir, glaube ich, auch drüber gesprochen, gibt es, um die Fußmuskulatur, den großen Zeh, der größte Muskel, der größte Knochen im Fuß ist, zu stabilisieren. Das sind eigentlich alles so Kleinigkeiten, die, glaube ich, wirklich keine Zeit nehmen. Dehn deine Waden auf, wenn du falsch läufst. Das geht garantiert auf die Waden, kennt jeder Läufer beim Marathon. Irgendwann hast du so den sogenannten sitzenden Sitz. Du knickst also mit dem Hinterteil ein bisschen ein, gehst über die Ferse und das belastet die Wade und dann kommt es halt diese Wadenkrämpfe. Also dehn deine Waden auf, so eine Geschichte. Ich glaube, das ist relativ banal, keine Raketenwissenschaft, und führt dann wahrscheinlich aber am Ende dazu, dass du vielleicht im vierten Viertel dann doch noch die Defense besser machen kannst, weil du es besser sliden kannst oder in der Art. Also wie gesagt, das wären jetzt so Kleinigkeiten, die man, glaube ich, super schnell ins Training einbauen kann. Oder halt mündige Spieler, du hast es gesagt, zu Hause. Also ich glaube, wer so ein bisschen motiviert ist, intrinsisch motiviert ist, was erreichen will, jeder Läufer, der sich beim Marathon anmeldet, der weiß, ich muss 50, 60 Kilometer in der Woche laufen. Vielleicht sogar eigentlich noch ein bisschen mehr. Ich muss mein Krafttraining machen und so weiter. Sonst werde ich den Marathon, werde ich 4, 5, 6 Stunden, wie viel auch mal, werde ich leiden. Und ich glaube, im Basketball ist es ähnlich, wenn jemand was erreichen will und hat Ambitionen. Ich glaube, dann ist so ein Spieler oder eine Spielerin auch in der Pflicht, selber was zu machen, außerhalb des Trainings. Und das sind so Kleinigkeiten, glaube ich, die kann man in den Alltag immer einbauen.
Ja, jetzt hast du quasi schon genau nochmal dahin übergeleitet. Das wollte ich nämlich auch gerade
Oh.
nochmal sagen. So Sachen wie, wenn man jetzt einen Zehentrainer hat oder wenn man sich so einen Lacrosseball schnappt, kann ich auch während des Zähneputzens machen. Muss ich eh
Genau.
zweimal am Tag. Ja, das sind im Idealfall 3 Minuten, vielleicht manchmal kürzer, aber sagen wir, wir gehen mal von den 3 Minuten aus, die ja empfohlen sind. Zweimal 3 Minuten am Tag. Kann ich jeweils 1,5 Minuten den Lacrosseball pro Fuß irgendwie mir schnappen und da schon mal irgendwie ausrollen, gehe ein bisschen entspannter in den Tag, gehe entspannter nach dem Tag dann irgendwie ins Bett. Ja, also das sind ja so Sachen, die man total easy, während man eh was anderes machen muss, noch mit
Ja.
dazu packen kann. Ich habe jetzt aber noch mal eine Rückfrage. Du sagtest Berganläufe. Nun sind
Ja.
ja BasketballerInnen Hallensportlerinnen. Und nach draußen gehen ist immer so ein Thema. Also bei dem Wetter, was gerade vorherrscht, wirst du keinen artgerechten Basketballer, keine artgerechte Basketballerin draußen vorfinden können für einen längeren Zeitraum. Was sind denn Übungen? Also es ergibt natürlich total Sinn, ne? Die Berganläufe, man läuft auf dem Vorderfuß, man hat einen schönen Kniehub, die man aber in einer Halle mit wenig oder gar keinem Equipment für ähnliche Coaching-Punkte mit einbauen könnte.
Okay, also wenn ihr da nicht rausgehen wollt, also in der Halle, wie gesagt, was, glaube ich, Sinn macht, und ich glaube, jede Halle hat diese komischen Matten, die es zu meiner Zeit schon gab, diese halbweichen Matten, diese blauen, ich weiß gar nicht,
Ja,
warum es
nicht auf
diese
den Mattenwagen.
Weichbodenmatten,
Nicht auf den Mattenwagen. Ach, im Weichboden,
Weichbodenmatten.
okay.
Genau, sowas. Also geh darauf, lauf darauf, spring darauf, beweg deine oder trainiere deine Beinachse und Fußstabilität auf solchen Geschichten. Dann denke ich mal, ein großes Problem bei den Basketballern ist das Stoppen. Und oftmals, wer keine gute Lauftechnik hat, bremst auch nicht vernünftig ab. Das geht dann in der Regel mehr übers Knie. Der Körper ist sehr aufrecht, das Knie geht nach vorne, es wird wenig aus der Hüfte und so weiter abgebremst. Also mach große Ausfallschritte und weiß nicht, 2, 3 Sekunden gehst du dann mit den Beinen back in die Kniebeuge sozusagen. Das wäre so eine Übung. Reaktive Sprünge, so eine Geschichten, glaube ich, einfach für die Sprunggelenke, um die, ne, sind ja wie eine Feder, trainier das. Das ist super simpel. Was kannst du noch machen? Skippings. Also ich weiß nicht, ob du das.
Koordinationsleiter, ne?
Koordinationsleiter hatte ich, glaube ich, habe ich gesehen bei den Mädels hier meiner Tochter, da ist die Leiter auseinandergeflogen, weil das kannte keiner. Und die Trainerin hat das zum ersten Mal gemacht. Das war niedlich, aber das ist brutal effektiv. Ich habe so ein Ding auch. Ich stelle mich da auch nicht so gut an, aber das hilft tatsächlich was. Es gibt, wie gesagt, also wenn man bei YouTube einfach mal auch Lauf-ABC eingibt, da gibt es so wunderbare, ziemlich banale Sachen, die man. Das sagtest du, Jenny, vielleicht einmal vom Leichtathletiktrainer des Vereins sich anleiten lassen kann und dann kann man das in der Regel auch alleine machen. Aber wie gesagt, also ich glaube, es wäre ein großer Aha-Effekt, wenn der ein oder andere Basketballer mal rausginge und wirklich mal am Berg läuft. Ich glaube, er würde sagen, oh, okay, das bringt mir wirklich was, wenn ich das in der Vorbereitung einmal die Woche mache und das mache ich über 4, 5 Wochen.
Das ist vielleicht auch das Thema, ne? Wann im
Ja.
Saisonzyklus man solche Dinge macht, ne? Also ich glaube auch für die Trainer vielleicht auch nochmal wichtig. Ich glaube, all die Dinge, die du genannt hast, das sind natürlich Dinge, die man besonders gut, also man kann über das ganze Jahr einbinden, aber die man natürlich besonders gut in der Off-Season machen kann. Ne? Also wenn man davon ausgeht, dass auch im Kinder- und Jugendbereich, ich weiß nicht, wie lange geht die Saison mittlerweile bis Mitte Juni. Ende Mai, Mitte Juni und dann fängt die neue Saison im September an. Das ist ja erstmal ein dankbarer Zeitraum, um genau an solchen Dingen zu arbeiten und in solche Techniken zu investieren, weil man erstmal nicht sich jede Woche, das ist ja oft das Problem, was die Trainer dann so ein bisschen ausbremst, dass sie sagen, ich muss ja, brauche ja irgendwie die wenigen Trainingseinheiten, die ich habe, da muss ich mich aufs Spiel am Wochenende vorbereiten. Und wenn ich dann nicht spiele am Wochenende, dann kann ich mich ja viel mehr mit solchen allgemeinen Dingen auseinandersetzen. Und gerade im Sommer, glaube ich, ist es auch total dankbar, dass man nicht immer in der Halle ist als Basketballmannschaft, ne? Und dann kann man, oft sind ja auch im Sommerferien die Hallen geschlossen. Das heißt, da bietet sich eigentlich total an, mal raus aus der Halle, mal Kopf frei zu bekommen, mal andere Dinge zu machen, mal auf die, mal zum, mit dem Leichtathletiktrainer was machen. Oder wie genau du ja auch schon gesagt hast, ne? Man kann ja ganz viele Sachen draußen machen. Und Waldlauf ist ja nicht das Einzige, sondern genau, alles, was mit Koordinationsleiter zu tun hat, mit Lauf-ABC, mit Technikschulung, mit Berganläufe. Also sind ja alles Sachen, die man hervorragend dann im Sommer auch machen kann. Dann ist es auch nicht ganz so schmerzhaft. Das ist nicht unbedingt im Winter raus.
Das
Ich werde
stimmt.
jetzt auf jeden Fall auf dem Olympiagelände auf die Suche gehen nach einem kleinen Berg und dann schauen wir mal, wenn die Saison vorbei ist für die Mädels.
Oh, da gibt es einen, da glaube ich auch, die Auffahrt. Hans-Braun-Straße ist es, glaube ich, direkt.
Oh, direkt so exponiert, dass
Die kannst du, aber du
das.
kannst auch die Romenter Allee nehmen, das ist auch ordentlich.
Okay.
Das sind so 6% in dem. Das passt schon. Einen kleinen
Okay.
Tipp vielleicht noch, wenn jetzt Basketballer wirklich erstmals draußen laufen gehen, geht bitte nicht in euren Basketballschuhen draußen laufen. Seht vielleicht zu, und das ist vielleicht auch ein Riesenproblem, glaube ich, was auch unterschätzt wird. Läufer sind da sehr penibel, was ihr Werkzeug angeht. Und das Hauptwerkzeug sind nun mal Laufschuhe. Ja, also das heißt, ich glaube, ganz, ganz wenig Läufer kaufen ihre Laufschuhe blind, sondern viele machen erstmal eine Ganganalyse. Also jetzt, ich meine jetzt keine Leistungsdiagnostik, sondern wirklich mit Druckplatten, wie ist die Druckverteilung am Fuß und so weiter und so fort und gehen dann in einen Laden, lassen sich da hoffentlich professionell beraten und kaufen sich dann entsprechend ihre Laufschuhe. Brauche ich neutral Schuhe? Poniere ich über oder was auch immer. Also keiner oder fast keiner kauft seine Laufschuhe blind. Und ich glaube, im Basketball ist das eine komplett andere Geschichte. Erlebe ich leider hier auch live mit meiner Tochter. Ich kriege keinen Laufschuh außer im Internet. Ich kann den nicht probieren. Ich nicht, also meine Tochter kann den nicht probieren. Es gibt keine Beratung. Was für einen Schuh brauchst du eigentlich? Welche Position spielst du? Ist ja wahrscheinlich auch ein Thema. Der Center braucht vielleicht einen anderen Schuh als ein Guard. Ach, das wisst ihr auch besser. Also das ist ein Problem und was mir immer auffällt, ist, dass die Mädels ganz oft nur ein Paar, vielleicht noch ein zweites Paar Basketballschuhe haben. Und ich glaube, das ist auch eine Quelle, da mal drüber nachzudenken, um Verletzungen zu vermeiden, um die Laufeffizienz zu erhöhen. So ein Schuh hat ja auch so einen Schaum, also eine Zwischensohle. Und die ist relativ empfindlich. Wenn ich jetzt, weiß nicht, Jennys Mädchen trainieren vormittags in der Schule und gehen danach in den Verein. Und wenn du dann zweimal den gleichen Schuh für jeweils vielleicht 2 Stunden anziehst, dann tut es weder dem Schuh gut noch dem Fuß am Ende. Also vielleicht da die Basketballer ein bisschen zu sensibilisieren, in ihre Schuhrotation mal, weiß nicht, 3, 4, wenn möglich natürlich 3, 4 Paar Schuhe aufzunehmen. Das wäre noch ein ganz wichtiger Tipp.
Ja, und du hattest in der letzten Aufnahme, das ist jetzt aufgrund des Freitag des 13. nicht mehr drin, ein wunderschönes Wort dafür geprägt. Das kannte ich ehrlich gesagt noch nicht. Schuhrotation.
Genau.
Also
Ja,
die
genau.
Empfehlung, vor allem wenn man zweimal am Tag trainiert, nicht für beide Trainings die gleichen Schuhe anzuziehen oder den gleichen Schuh. Oder auch an aufeinanderfolgenden Tagen vielleicht unterschiedliche Schuhe zu tragen, damit auch der Schuh sich von der Belastung, klingt total blöd, aber erholen kann, wie du ja sagtest, die Sohle, ne,
Ja.
dieser Schaumstoff dann wieder voll aufgeht, um dann wieder die Bewegungen abpuffern zu können, ordentlich für das nächste Training oder im nächsten Training und die Belastung.
Genau, und dann vielleicht sogar auch noch darauf achten, weiß nicht, ich habe jetzt ein Modell von weiß nicht, der Marke mit 3 Streifen. Und dann hole ich mir aber noch ein Modell von Firma XY, weil das Fußbett, also die Leisten ja in der Regel auch so ein bisschen anders sind bei den Schuhmarken. Und je abwechslungsreicher das Fußbett ist, desto besser ist es natürlich dann auch für die Fußmuskulatur und so weiter. Der gewöhnt sich dann halt nicht immer an dasselbe Fußbett. Also mehrere Schuhe in die Schuhrotation packen und gerne vielleicht dann auch verschiedene Marken oder wenn man halt markentreu ist, dann vielleicht verschiedene Modelle einer Marke. Aber das macht auf jeden Fall Sinn.
Also da muss ich aus eigener Erfahrung wieder sagen, da sind ja BasketballerInnen sehr empfindlich. Verschiedene Schuhe beziehungsweise sogar verschiedene Marken. Also die wenigsten
Kein Normal.
BasketballerInnen, die ich
Ehrlich?
kenne, würden das eingehen.
Oh, weil?
Ist eine
Also ich kann,
Lebenseinstellung, wenn es
ehrlich,
endlich
ja?
ist eine Lebenseinstellung.
Ich bin entweder Nike oder ich bin Adidas. Oder vielleicht bin
Ja.
ich das, ja.
Oder Under
Oder
Armour oder was
Adidas.
für Marken es auch
Ja,
immer gibt.
genau.
Aber also in der Regel hält man halt an einer Marke fest, wenn es dann soweit ist und ich spiele irgendwie für einen Verein, der einen Ausrüstervertrag bei der anderen Firma hat, dann ist das schon echt teilweise ziemlich schwierig.
Also krasse Markenloyalität, die es im Basketball
Ja.
gibt, ist wahrscheinlich im Fußball genauso. Also ich glaube, im Laufsport hatten wir ja auch drüber gesprochen. Es ist erstmal nicht egal, aber die Qualität des Schuhs liegt im Vordergrund, steht im
Ja.
Vordergrund und nicht die Marke. Im Basketball gibt es schon eine krasse Markenloyalität. Das heißt nicht, dass die wechseln kann, aber ich glaube, verschiedene Marken in der gleichen Saison, habe ich noch nie erlebt.
Also klar, wenn du also unter Vertrag
Nee.
steht, klar, aber auch so hier
Ja.
Mädchenmannschaft, ehrlich?
Ja.
Oh,
Ja.
okay.
Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, ja.
Und also ich kenne da auch, wie gesagt, viele sensible, vor allem natürlich Basketballerinnen. Und ich war selber auch so. Also habe ich dann mal einen Schuh gefunden, in dem ich mich wohlgefühlt habe, habe ich den direkt noch zweimal bestellt. Weil sonst ist er eventuell in 3, 4, 5, 6, 7
Ja.
Monaten ausverkauft oder es gibt das Modell nicht mehr oder es gibt es nicht mehr in meiner Größe. Also Schuhrotation ja, aber dann wahrscheinlich eher nur der gleiche Schuh in verschiedenen Ausführungen, vielleicht verschiedene Farben oder wie auch immer. Trotzdem ein Tipp, Schuhrotation, da vielleicht mal so ein
Unbedingt.
bisschen drauf achten, wenn man jetzt Trainerin ist, ob die immer mit den gleichen Schuhen ankommen oder ob da eben auch eine Rotation drin ist. Man muss ja sagen, neben den Schuhen gibt es ja nicht viele andere Sachen, die man beim Basketball irgendwie so braucht. Wir sind ja jetzt nicht Tennis oder Hockey oder was auch immer und müssen da super viel Equipment anschaffen. Es sind ja eigentlich in Anführungsstrichen nur die Schuhe. Die haben mittlerweile auch einen stolzen Preis, aber da vielleicht ein zweites Paar haben, kann eben so, ich nenne es jetzt mal Verschleißerscheinungen, vorbeugen. Ja, und da kommen wir auch schon zu dem Thema, was ich auf jeden Fall noch ansprechen wollte, eben eine lange Zeit an Fehlbelastung, so ein Einschleifen von Fehlstellungen, vielleicht auch Fehlhaltungen. Also gar nicht mal unbedingt ein Trauma, was passiert, sondern eben
auch eine Art Überbelastung, weil man eben nicht effizient läuft. Hattest du ja schon so ein bisschen angedeutet, ne? Die Fußgelenke sind das Erste, was sich irgendwie bemerkbar macht. Dann hat man die Achillessehne, Knie, Hüfte, Rücken. Das wäre so dann die Kette einmal nach oben. Was kann man da irgendwie noch den Leuten, die zuhören, mit an die Hand geben? Was gibt es da für Mittelchen, Hausmittelchen, die du empfehlen könntest?
Also glaube, wenn ich mal irgendwann merke, hier tut was weh, ich glaube, da sind Basketballer, weil es nun mal auch ein Mannschaftssport ist, sehr gerne dabei und sagen, boah, merke ich gar nicht, ich trainiere da mal drüber. Das, glaube ich, ist auch so eine Geschichte, die Läufer nicht machen, in der Regel nicht machen, weil sie da einfach schlau genug sind zu wissen, wenn ich jetzt hier, weiß ich nicht, noch den Berganlauf mache oder das Intervall mache, dann wird es definitiv nichts mit dem Marathon. Mannschaftssportler hat natürlich das Problem, wenn er ehrgeizig ist, will er auch seinen Platz in der Mannschaft vielleicht nicht verlieren und sagt deshalb vielleicht auch nichts. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, da wär ein ganz banaler Tipp, seid offen, vergesst das Ego, geht zum Trainer, zur Trainerin, sprecht mit denen und findet zusammen eine Lösung. Ich glaube, wenn man einmal 2 Wochen aussetzt, dann ist es besser, als wenn man das verschleppt und dann irgendwie, weiß ich nicht, 3 Monate, was auch immer, ausfällt. Ich glaube, das ist hier so eine Mindset-Geschichte. Ganz einfach. Und ansonsten, wie gesagt, Eigenverantwortung. Trainiert euren Körper, macht Stabi-Übungen, macht Core-Übungen, so eine Geschichten. Seid schlau, trainiert schlau. Das ist so ein Spruch unter Läufern. Nicht viel trainieren, aber schlau trainieren.
Hast du da noch Einwürfe, Hanna? Aus
Nee,
Sicht einer
Einwürfe nicht.
ehemaligen Trainerin.
Ja, vielleicht genau aus dieser Perspektive. Ich glaube, auf der einen Seite ist es eine Verpflichtung, die vor allen Dingen auch Trainer haben, weil ihr euch ja sehr oft jetzt gerade an die Spieler direkt wendet, ne? Also entwickelt eine Eigenverantwortung. Aber ich glaube, das ist auch eine extrem wichtige Aufgabe und ein Ziel eines jeden Trainers sein sollte, eben so eine Eigenverantwortung auch den Kindern oder den Spielern beizubringen. Und ich glaube, dass es extrem wichtig, 2 Punkte sind, helfen, Routinen zu entwickeln, weil ich glaube, dass das schwer ist für oder für junge Spielerinnen eigenständig Routinen zu entwickeln, weil ihnen oft natürlich auch die Kompetenz dafür fehlt, sich jetzt selber und die Zeit auch, sich damit auseinanderzusetzen. Wir hatten, oder vorhin hattet ihr gesagt, es gibt ja die Möglichkeit, beim Zähneputzen Lacrosseball zu benutzen oder Golfbälle oder was auch immer. Aber ich glaube, das kann man total gut auch im Mannschaftskontext beibringen, dass man eben nicht Training anfängt. Wenn Training um 5 ist, dann kommt man irgendwie um 5 in die Halle und dann geht's los, sondern dass man wirklich die Spielerin dazu erzieht, dass wenn um 5 Training ist, man schon 20 Minuten oder 30 Minuten früher in der Halle ist und dann statt irgendwie am Seitenrand mit dem Handy zu sitzen, sich vielleicht in der Kabine oder im Hallengang mit, heißen die Erex-Kissen oder diese, das sind ja, oder diese
Ja, die blauen.
Schaumstoffkissen, genau, oder Wackelbretter oder Fußmuskulaturtraining oder all das, was gerade dann auch für die Kinder in dem Moment wichtig ist oder für die Spieler in dem Moment wichtig ist, kann ja auch ein unterschiedliches Programm sein. Ne? Jeder kann ja sagen, Pre-Practice-Routine haben mit den Dingen, die gerade spezifisch für diese Person wichtig sind. Und die machen, und eins der größten Argumente immer, warum man sowas im Training schlecht unterbringen kann, ist ja immer, ich habe halt nur 1,5 Stunden die Halle, aber es gibt so viel, was man neben der Halle machen kann, wo man die Halle gar nicht für braucht, was man in der Umkleidekabine machen kann, was man am Seitenrand machen kann. Und da, glaube ich, ist es wichtig, als Trainer ich sag mal, diesen Horizont zu erweitern. Was gehört eigentlich alles zum Training dazu? Und das Training eben nicht nur die 1,5 Stunden in der Halle auf dem Feld sind, sondern auch, dass es eine Zeit davor, eine Zeit danach gibt. Dabei sein, begleiten und vor allen Dingen auch immer die Fragen, die gar nicht gestellt werden, zu beantworten, nämlich, warum mache ich das eigentlich? Also ich glaube, dass es total wichtig ist, transparent zu sein und Kompetenz zu vermitteln, nicht nur auf dem Feld, sondern auch drumherum. Und da, glaube ich, sind die Trainer auch sehr stark in der Verantwortung. Was allerdings wieder bedeutet, die Trainer müssen auch sich erstmal diese Kompetenzen aneignen, damit sie sich vermitteln können in vielen Fällen.
Und ich glaube, du sagtest auch am Anfang irgendwie, dass Trainer heute ja auch dazu neigen, na, die wollen unbedingt auch gewinnen. Also, ne, ich glaube, es ist dann auch so ein Punkt, dass ein Trainer natürlich dann auch verantwortungsvoll sein muss und sagen, pass mal auf, Mädel oder Junge, du spielst heute nicht. Ich brauche dich zwar, aber du spielst nicht. Ich glaube, so eine Sprunggelenksverletzung von mir aus, wenn so ein Trainer sagt, du pass mal auf, wenn du jetzt weiter trainierst, dann kann das und das passieren. Also weiß nicht, dein Gelenk wird wackelig, in Anführungszeichen. Die Bänder heilen immer schlechter. Arthrose. kann natürlich eine Folge davon sein, wenn du in so eine Verletzung reintrainierst, Knorpelschäden, was auch immer. Und ich glaube, das ist, glaube ich, ein guter Punkt, den du anbringst. Glaube ich, dass Trainer dann auch ein bisschen den Erfolg Gedanken so ein bisschen minimieren sollten und dann sagen wir,
Und das
nee.
gewinnt auch für den kurzfristigen Erfolg, ne? Weil
Richtig, genau.
am Ende ist ja das, was sozusagen, was, wo man vielleicht manchmal eine gewisse Reife oder auch ein bisschen wie soll ich das sagen, einen anderen Blick auf die Dinge haben muss, ist, dass mein Professor hat immer gesagt, sometimes you have to die to reach eternity. Das heißt,
Oh.
manchmal muss man vielleicht auch am Anfang in der Lage sein zu sagen, wie du schon sagst, ich nehme jetzt mal am Anfang der Saison jemanden raus und verliere vielleicht zwei Spiele, aber ich weiß, dafür habe ich den am Ende der Saison, wenn es drauf ankommt, habe ich ihn wieder fit und dann hole ich mir das, was ich vielleicht am Anfang verloren habe, doppelt zurück. Und diese Weitsicht fehlt vielen jungen Trainern einfach. Und das ist gar kein Vorwurf an die Trainer, weil die können am wenigsten dafür. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, einfach Leute im Verein zu haben. Ich bin ein großer Freund zum Beispiel von der Rolle von Sportdirektoren im Verein oder zumindest Koordinatoren, die eben nicht den Druck haben, dann in dem Moment an der Seitenlinie zu stehen, aber die helfen können, Trainer zu entwickeln, Entscheidungen zu treffen und auch manchmal Entscheidungen vorgeben, ne, wenn sie der Trainer selber aufgrund, sag ich mal, seiner eigenen Motivation vielleicht in dem Moment nicht treffen kann.
Dann leite ich mal über zu der letzten Sache, die ich gerne noch mit euch ansprechen wollte. Und zwar ein relativ kontroverses Thema, denke ich, das Thema Bandagen. Was ist eure Meinung zu Bandagen?
Leg los, Jan.
Okay, also ich denke, die können sinnvoll sein, vielleicht wenn ich akut verletzt bin, aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde Bandagen definitiv nicht auf Dauer empfehlen. Ich denke, wenn du halt, sagen wir mal, das Knie von mir aus dauerhaft bandagierst, dann werden die umliegenden Muskeln, die umliegenden Bänder werden entlastet, werden weniger arbeiten und auf Dauer führt das sicherlich zur, ja, Muskelschwäche, Instabilität und das kann nicht gut sein. Also definitiv würde ich sagen, nicht auf Dauer, auf keinen Fall. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass es vielleicht auch so ein falsches Sicherheitsgefühl gibt. Irgendwie, dass du vielleicht sogar Schmerzsignale dann irgendwann ignorierst, weil du denkst, da ist eine Bandage, kann nichts passieren. Also ich bin kein Freund von Bandagen für die Dauer.
Das heißt, das ist so in der Läuferinnen-Szene auch gar nicht verbreitet?
Ich
Bandagen,
überlege
weder
gerade.
Fuß noch Knie noch was auch immer?
Also es gibt natürlich Läufer, die immer mit einer Bandage rumrennen, aber verschwinden wenig, würde ich sagen, im Verhältnis. Also auf, weiß ich nicht, auf 100 Läufer würde ich sagen, sehe ich 3, 4, wenn überhaupt, tatsächlich. Ich glaube, Läufer kurzfristig, ja, wie gesagt, ne, wenn du jetzt irgendwie ein Trauma hattest oder ich weiß nicht was oder bist umgeknickt, keine Ahnung, dann ja, aber auf Dauer überlege ich gerade wirklich, ich kenne keinen Läufer großartig, der auf Dauer und immer und nur Bandagen beim Laufen nimmt. Nee, kann ich nicht.
Und bei Basketball muss man ja ehrlich sein, ist das mittlerweile ja schon recht weit verbreitet. Also man sieht viele SpielerInnen mit Bandagen, oft natürlich Sprunggelenk, ja, das ist die häufigste Verletzung im Basketball, aber auch Knie. Natürlich haben wir dann noch irgendwie, manchmal sieht man Schulter, Ellenbogen, Handgelenk oder so. Das hat ja jetzt nicht direkt was mit Laufen zu tun, deswegen lasse ich die mal außen vor, aber im Basketball sieht man das schon häufiger. Hanna, wie bist du mit dem Thema Bandagen umgegangen?
Ich sehe es eigentlich genauso wie ihr. Also dauerhaft auf gar keinen Fall. Und immer, wenn es sich vermeiden lässt, würde ich auch immer davon abraten. Manchmal lässt es sich halt nicht vermeiden, weil man aus einer Verletzung kommt, weil man beim Wiedereinstieg zu Beginn vielleicht in dem Moment, wo man wieder ins Training einsteigt, ob das jetzt 1 gegen 0 ist oder ob das ins Kontakttraining ist, zumindest solange die Muskulatur noch nicht wieder aufgebaut ist, zumindest so eine externe Sicherheit braucht. Aber ich würde erstens aus medizinischer beziehungsweise physischer Sicht, aber auch aus mentaler Perspektive immer dazu raten, das wieder abzutrainieren. Ne, aber das ist halt, glaube ich, das, was wichtig ist, dass man es halt runtertrainiert, dass man nicht von heute auf morgen dann mit vielleicht einer geschwächten Fußmuskulatur oder überhaupt einer geschwächten Muskulatur dann die Bandagen direkt wieder abnimmt, sondern dass man sozusagen so einen gewissen Übergang schafft, wo man vielleicht im Training sie dran lässt, aber dann parallel auch Muskelaufbautraining macht und dann vielleicht im 1 gegen 0 wieder ohne Bandage, bis man dann wieder aus dem Kontakt auch rausgeht mit der Bandage. Also Das muss auch ein begleiteter Prozess sein, glaube ich, weil das ist, glaube ich, dann auch oft der Fehler, dass das dann von heute auf morgen weggenommen wird. Aber ich bin da überhaupt gar kein Freund von und wir hatten das, glaube ich, auch in der Originalaufnahme gesagt. Wir haben das selber erlebt aus Trainerinnensicht und auch aus Spielerinnensicht. Es gibt in den USA immer den Trend, dass wirklich Spielerinnen, die aus dem College kommen, die gar nicht mehr ohne Bandage oder ohne Tape trainieren können, weil sie einfach kategorisch, um Verletzungen zu vermeiden, kurzfristiges Interesse halt der Vereine oder Colleges, bei jedem Training getaped werden und dann irgendwann nach 4 Jahren halt die Muskulatur so schwach ist, dass sie eigentlich ohne Tape gar nicht mehr trainieren oder spielen können. Das sind immer so die Extrembeispiele. Deshalb gerne, gerne ohne, wenn es irgendwie geht.
Ja, ich glaube, das war wichtig, dass du das jetzt nochmal gesagt hast, dass gerade wenn ein Trauma passiert ist, eine Verletzung passiert ist, dass man eben auf dem Weg zurück das parallel gestaltet. Ja, also ja, ich trainiere dann vielleicht zum Einstieg erstmal wieder mit Bandage, aber parallel wird eben die Muskulatur wieder aufgebaut, wird ein Stabi-Training, wird ein Athletiktraining durchgeführt, um dann irgendwann die Bandage wieder ablegen zu können. Wobei ich letztens, und das war mir ehrlich gesagt auch nicht bewusst, das habe ich zum ersten Mal gehört habe, dass oder gelernt habe, dass vor allem auch so in sensiblen Phasen, Wachstumsphasen, ne, also Knochen wachsen ja schneller als Sehnen und Bänder, dass wenn da eben so ein Wachstumsschub ist und da eben vielleicht auch eine Verletzung vorlag, man da auch mal davon absehen kann und sagt, okay, vielleicht trägt man die Bandagen jetzt länger, weil eben die Kombination aus vorangegangener Verletzung und sensibler Phase den Körper so stresst und der Körper so viel damit zu tun hat, dass man eben dann nicht noch zusätzlich jetzt sagt, okay, und jetzt nehmen wir die Bandage wieder weg, weil eben dann wahrscheinlich eine erneute Verletzung auftritt. Dann würde ich sagen, liebe ZuhörerInnen, Disclaimer Ende. Die Lost Files sind ja lost forever, aber wir haben versucht, das halbwegs wieder hinzukriegen, so wie wir es letzte Woche erzählt haben. Und jetzt schalten wir für die What-If-Fragen zur Originalaufnahme. So, jetzt der krönende Abschluss. Wir sind bei der Kategorie What-If angekommen. Jan hat mir schon verraten vorweg, dass er eine What-If-Frage hat, die ihm schon länger unter den
Ja.
Nägeln brennt. Möchtest du direkt starten, Jan, oder?
Wenn es für euch okay ist,
Absolut.
gerne. Also im Zuge jetzt, die NBA war in Berlin und wir sind Europameister, wir sind Weltmeister. Wir richten die Damen-WM aus, freue ich mich schon total drauf. Dieser Hype kommt ja irgendwo her und meine What-If-Frage ist einfach ganz banal: Was wäre, wenn Dirk Nowitzki in Würzburg geblieben wäre und nicht in der NBA gelandet wäre?
Dann hätten wir diesen Hype wahrscheinlich in der Form nicht. Also ich steige einfach mal ein, Jenny, oder?
Ja.
Ich bin ja klassisch der handlungsorientierte Mensch. Ich rede erst, bevor ich nachdenke. Jenny denkt zuerst. Ja, glaube ich schon. Also ich glaube, dass sozusagen dieses Phänomen Dirk Nowitzki es ist ja nicht der erste NBA-Spieler, aber es ist ja nach Detlef Schrempf, der ist noch unser Alter noch. Dirk Nowitzki war ja dann der für lange Zeit der Einzige, so das Aushängeschild, was wir haben. Und ich glaube das schon, dass dieser NBA-Heiligenschein in Anführungszeichen oder diese NBA-Präsenz doch nochmal was anderes ist als der Basketball in Deutschland. Also ich glaube, dass Dirk Nowitzki dafür gesorgt hat, dass deutscher Basketball auch über die Grenzen der Bubble, in der wir uns bewegen, innerhalb Deutschlands und auch außerhalb von Deutschland, Deutschland zumindest irgendwie auf die Basketball-Landkarte gerückt hat. Obwohl ich ja auch der Überzeugung bin, dass Dirk Nowitzki eine Etappe geprägt hat, die sozusagen Basketball populärer gemacht hat, aber dass dieser aktuelle Hype ja gar nicht durch ihn ausgelöst wird oder wurde, sondern eigentlich über eine neue Generation von Spielern. Und auch vor allen Dingen, und das ist immer das, was sozusagen ja auch, finde ich, immer schön ist, dass sportlicher Erfolg dann doch auch noch einen gewissen Wert hat, auch in der und große Titel, auch in der heutigen Zeit. Also ich glaube, ohne diese, angefangen von der Europameisterschaft 22, ich glaube, das war so ein bisschen so ein erster Moment, wo auch Leute, die sich sonst nicht so mit Basketball beschäftigen, plötzlich angefangen haben, oder das ist so ein bisschen aufs Podium gerückt worden. Dann gab es ja diese sehr erfolgreiche Bronzemedaille, mit der eigentlich so keiner gerechnet hatte. Und da ging das ja so ein bisschen los. Und dann natürlich der Weltmeistertitel, dann plötzlich das erste Mal, dass Franz Wagner, Moritz Wagner, Dennis Schröder plötzlich irgendwie auch ein anderes Selbstverständnis für Basketball entwickelt haben und auch irgendwie nochmals eine neue Generation, die anscheinend auch einschlägt. Parallel dazu die Basketballerinnen, die plötzlich auch so ein Star-Appeal haben, darum geht es ja oft dann auch. Ne? Also das ist ja leider nicht so, dass, oder nicht leider, es ist ja nicht so, dass alle folgenden Generationen nicht genauso gut gewesen wären vielleicht, aber dieser Star-Appeal und auch diese Transparenz, die durch Social Media, durch einfach andere Zugänge geschaffen wird. Und ich glaube, dass diese Kombination von Erfolg und Gesichtern, an denen man diesen Erfolg auch festmachen kann, das ist, was am Ende auch die Leute hookt für so eine Sportart. Aber ich glaube, dass Dirk schon viele Türen geöffnet hat. Und gerade zu der Zeit, als Dirk in der NBA gespielt hat, der deutsche Basketball im Bereich BBL ja wirklich niemanden interessiert hat. Um das mal so, also ganz, ganz extrem. Also niemanden, der nicht sowieso Basketball liebt, also der nicht eh Basketballfan ist. Und es ist ja immer noch schwierig. Also Basketball, wir haben vorhin privat drüber gesprochen. Ich habe mich ja auch im Männerbasketball bewegt in den letzten 5 Jahren im Bereich Vermarktung. Das ist schon einfach extrem hart, was auch was Zuschauerzahlen angeht, was Fernsehreichweiten angeht. Also das ist schon schwer, sich da durchzusetzen als Sportart in Deutschland, die nicht Fußball oder Tennis oder irgendwelche speziellen Sportereignisse sind. Ne? Und ich glaube, das hat schon sehr geholfen, diese Präsenz von Dirk, auch für uns.
Was soll ich jetzt dazu noch sagen, Hanna?
Yes.
Aber ich bin ähnlich wie du herangegangen. Also ich habe dann erstmal überlegt, okay, was gab es eigentlich noch für deutsche NBA-Spieler vor Dirk Nowitzki? Mir ist jetzt auch nur Detlef Schrempf eingefallen. Ich habe hier kurz, während du geredet hast, Wikipedia befragt, aber das sind alles Namen, die so gar nicht, also wirklich so gar nicht präsent
Uwe
sind.
Blab und sowas, war, glaube ich, kann das sein, dass der mal
Ja,
da
also
gespielt
irgendwie der erste deutsche NBA-Spieler war Frido Frey.
Christian Will,
Irgendwann in
ne?
den 40er Jahren. Den
Will.
Namen habe ich tatsächlich schon mal im Magenta-Podcast gehört. Das ist aber auch schon ein paar Jahre her. Die hatten damals versucht, irgendwie noch Nachfahren von ihm zu finden, aber es war nicht erfolgreich. Und dann habe ich mich gefragt, okay, aber so die Anfänge von Dirk, da war, sage ich mal, ist ja schon relativ schwierig, seine Anfänge in der NBA zu konsumieren. Ich stimme Hanna absolut zu. Das, was Dirk da gemacht hat und auch seine Persönlichkeit, so das ist halt irgendwie so echt super rund und auch immer noch seine Verbundenheit zu Deutschland und zu Würzburg und seine Familie ist noch in Würzburg und die sind alle total bodenständig und er kommt zurück und als sie sich für Olympia in 2008 qualifiziert haben, ist er irgendwie erstmal in die Kabine und hat geweint, weil das irgendwie für ihn so ein Lebenstraum war. Und genau das Gleiche dann, als er 2011 die Meisterschaft gewonnen hat. Also das war ja dann schon so, dass man das mitbekommen hat und auch gut konsumieren konnte, auch wenn 2011 nicht so wie jetzt ist, was Social Media angeht. Aber so davor, und er war ja schon auch ein gutes Stück davor in der NBA, war das ja schon echt schwierig mitzubekommen, was er da gemacht hat. Deswegen frage ich mich, ja, okay, die Generation Franz Wagner, Moritz Wagner und auch ne, mit Marius haben wir über die Generation, wie Marius gesagt hat, die noch erfolgreicher wird, ganz kurz zu Beginn der letzten Folge gesprochen. Die können das alles gut konsumieren, aber es gab ja Generationen dazwischen, die auch Teil dieses Erfolges waren und die dann wieder nächste Generationen inspiriert haben. Und die müssen ja trotzdem nicht nur Dirk als Vorbild gehabt haben, sondern eben auch deutsche Teams verfolgt haben oder in dem eigenen Verein vielleicht auch nicht mal in der ersten Bundesliga Vorbilder gehabt haben. Also ich glaube, Dirk hat da schon gut für gesorgt, aber wahrscheinlich gibt es auch total viele No-Names, die Kinder inspiriert haben, hart zu arbeiten und so weiter und so fort. Und die wissen wahrscheinlich noch nicht mal, dass sie die Leute vielleicht inspiriert haben und geholfen haben, dass sie jetzt da irgendwo oben angekommen sind. Also das war so das, was ich mich gefragt habe. Also da muss es ja irgendeine andere Inspiration gegeben haben. Klar, die NBA war immer so dieses Schillernde und vielleicht früher, als man es noch nicht so gut gucken konnte, noch viel mehr als jetzt, wo man irgendwie so denkt, ja gut, Also Regular Season Games will sich ja eigentlich keiner angucken, sondern erst ab den Playoffs wird es irgendwie interessant. Und jetzt das All-Star Game, was jetzt irgendwie gerade stattfindet, mit so einem neuen Format. Alle sind da irgendwie nicht begeistert von. Vielleicht war das damals noch so viel schillernder, aber ich glaube, es muss auch andere Fixpunkte und Ziele gegeben haben für die Generation, die so ein bisschen dazwischen waren.
Ich glaube
Und
halt,
ich weiß
Hanna
nicht,
hat
wer
das
es war.
auch noch einen Punkt gesagt. Also ich meine, also im Laufen ist es ähnlich. Laufen ist ja jetzt, weiß ich nicht, Straßenlauf, okay, Marathon gucken die Leute, Berlin, New York und so weiter, aber da gibt es einen Eliud Kipchoge. Den kennen auch Leute außerhalb der Laufbubble. Und das ist wichtig, um, glaube ich, auch Identifikation zu schaffen mit einer Sportart. Und ich glaube, Dirk Nowitzki, Fahnenträger bei Olympia und so weiter, den haben halt auch Leute wahrgenommen, die sich für Basketball vielleicht gar nicht interessieren oder bis dahin nicht interessiert haben. Und ich glaube, so ein Fixpunkt, der außerhalb der Bubble wirkt, ist halt für die Entwicklung so einer Sportart wichtig. Und ich weiß nicht, ob wir die Wagner-Brüder so in der Form hätten. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also hat mich halt wirklich dann echt, seitdem ihr diese Wortefragen gemacht habt, aber ja, was wollte ich das unbedingt mal loswerden? Weil ich finde es schön, dass wir diesen Hype haben und ich freue mich wieder riesig auf die Frauen-WM und ich hoffe, die kriegen auch die Plattform, die die auch verdienen und eine Caitlin Clark kommt vielleicht ja dann oder wahrscheinlich hierher, keine Ahnung, dass es vielleicht einen ähnlichen Boom auslöst, aber ja, spannend.
Und ich glaube, was extrem wichtig ist, ist, was so unterbewusst vermittelt wird, dass Träume nicht unrealistisch sind, ne? Also ich glaube, das in meiner Zeit als Trainerin noch oder als junge Trainerin war das vollkommen unrealistisch. Das war für mich als Trainerin und ich war immer eigentlich jemand, der sehr, sehr groß gedacht hat und der das einfach, ich bin auch so ein träumerischer Mensch. Also für mich gibt es oft keine Grenzen. Trotzdem war das, meine Spielerin zu haben, die Euroleague spielt. Allein das war für uns schon zu der Zeit einfach vollkommen unerreichbar. Also das war überhaupt nicht denkbar, dass sich aus Deutschland heraus Spielerinnen entwickeln, die Euroleague spielen. Und heute haben wir im weiblichen Bereich vier WNBA-Spielerinnen. Das war so weit weg, dass es sowas gibt. Und das ist, glaube ich, für junge Spielerinnen total wichtig, also im weiblichen Bereich und im männlichen Bereich, dass es eben kein Once in a Million Phänomen ist, sondern dass es einfach ein ganz realistischer Karriereweg ist. Dass es realistisch ist, weil wir viele Spielerinnen haben, die im Ausland spielen, die in Spanien spielen, die in Frankreich spielen, in der Türkei spielen, die Eurocup spielen, die Euroleague spielen und die WNBA spielen. Und im männlichen Bereich genauso. Wir hatten Dirk und dann hatten wir lange Zeit gar nichts. Und mittlerweile haben wir, glaube ich, sieben NBA-Player und es kommen jetzt die nächsten Drafts, sind immer sowohl im weiblichen als auch im männlichen Bereich fallen deutsche Namen. Also es ist für Kinder, die anfangen, ist das etwas, was nicht abstrakt ist, sondern es ist, andere haben es geschafft und es schaffen immer mehr. Warum sollte es nicht schaffen? Und ich glaube, das ist total wichtig. Und wie du schon sagst, Boom und Trends im Sport werden oft über Personen ausgelöst, ne? Also dieser Tennisboom als Steffi Graf und Boris Becker. Alle Eltern haben ihre Kinder zum Tennis angemeldet, weil alle wollten, dass ihre Tochter die nächste Steffi Graf wird oder der nächste Michael Stich oder der nächste Boris Becker oder Michael Schumacher. Dieser Hype, jeder Mensch hat Formel 1 geguckt, weil alle sich mit Michael Schumacher identifizieren konnten. Oder Henry Maske, der diesen Boxhype, das war damals, jeder Mensch hat Boxen geguckt. Ich weiß nicht, ob die Leute noch Boxen gucken, aber es war immer verknüpft mit Personen,
Charakteren.
ne, mit Charakteren. Und ich glaube, das ist extrem wichtig. Und wenn es dann auch noch so Charaktere sind wie Dirk Nowitzki, der wirklich, ich glaube, ein absoluter Weltstar ist und der auch noch jemand ist, der wirklich auch so viel positive Werte vermittelt und so sympathisch ist. Ich glaube, da kann einem als Sportart nichts Besseres passieren, als solche Botschafter zu haben. Ich habe
Anna,
eine
willst du
total
weitermachen?
langweilige, ja, aber meine ist total langweilig, weil wir sie eigentlich schon im Podcast beantwortet haben. Deshalb, ich sage sie trotzdem, ich glaube, wir können es kurz fassen, weil ich eigentlich gesagt habe, what if, also was wäre, wenn wir zuerst Laufen und Bewegungsmuster trainieren würden und erst im zweiten Schritt dribbeln und werfen? Was für einen Effekt hätte das oder wie würden unsere SpielerInnen anders sich entwickeln? Und wir haben es aber eigentlich ja schon im Podcast beantwortet, aber trotzdem, vielleicht, Jan, willst du noch mal deine 5 Cent dazu geben?
Also ja, definitiv würde, glaube ich, der Sport davon profitieren. Einfach, ich glaube, je breiter die motorischen Fähigkeiten ausgelegt sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Kind dann, was gut laufen kann, sich vernünftig bewegen kann, dann auch so einen Korbleger schafft oder was auch immer. Also ich glaube, breite Ausbildung, motorische Fähigkeiten, kognitive Fähigkeiten und darauf kann man dann aufbauen. Jede Sportart. Ich glaube, wer gut laufen kann, wer Hand-Auge-Koordination hat, kann auch Fußball spielen, Handball spielen, Basketball spielen, was auch immer. Ja, also definitiv, ja.
Jenny,
Ja,
was
sehe ich
deine
auch
Meinung
so.
kennen wir dazu
Es
eigentlich, ja.
kann nur sich förderlich auswirken auf, wie Jan sagte, welche Sportart auch immer das Kind, die Jugendlichen dann im Anschluss ausführen. Also so eine grundsolide Ausbildung, sportliche Ausbildung ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Basis, um dann, egal ob man das dann auf Leistungssportniveau machen möchte oder nicht, aber das ist ja auch so ein pädagogischer Auftrag vom Schulsportunterricht, lebenslange Freude am Sporttreiben zu vermitteln. Und wenn ich eine gute Basis habe und ne, durch diese gute Basis eben auch nicht verletzungsanfällig bin und irgendwie nicht mit Schmerzen nach dem Sport jedes Mal rumlaufe, sondern eben mir das gut tut und nur die positiven Sachen vom Sport mir dann. Und wir haben da auch schon drüber gesprochen, dass das beim Leistungssport dann auch manchmal so ein bisschen auszuklammern ist. Leider gehört da ja irgendwie Misserfolg, was mich mental dann vielleicht belastet, oder auch mal eine Verletzung oder Schmerzen ein Stück weit dazu, auch wenn ich das jetzt nicht unbedingt gut spreche. Aber wenn das dafür sorgt, dass das überwiegend ein positives Erlebnis ist, Sport zu treiben, dann machen das Leute halt auch länger und öfter. Meine What-If-Frage hat mit den aktuell laufenden Olympischen Winterspielen zu tun. Ich weiß nicht, wie oft ihr vorm Fernseher sitzt und guckt, ich relativ oft. What if, also was wäre, wenn ihr euch für die Olympischen Winterspiele qualifizieren würdet? In welcher Sportart wärt ihr am Start?
Eishockey.
Oh,
Eishockey.
oh.
Ey, total, sofort. Seit
Kannst du
ich,
Eislaufen?
ja.
Oh, okay, ich
Also
nicht.
ich weiß nicht, ob ich das noch kann, konnte das, aber gut. Also ich habe auch damals, ich war so ein Mensch, ich wurde immer sehr stark über so emotional motiviert. Und seit ich, als ich irgendwie, wenn ich 8 oder 9 oder 10 war, gab es diesen Film Mighty Ducks. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen
Ja.
habt. Es gab sogar 3 Teile davon. Und seitdem, das waren so die ersten Sport, wie nennt man das, Sportfilme, die irgendwie auch so ein bisschen emotional bepackt waren. Und ich habe auch immer noch, ich glaube, bei meiner Familie zu Hause, bei meinen Eltern, ich habe immer noch so Eishockey-Schlittschuhe. Ich hatte als Kind erst, bei meinen Eltern haben mir erst diese Eislauf-Schlittschuhe, diese weißen, die man so zum, diese klassischen. Und dann hatte ich aber Eishockey-Schlittschuhe mir gewünscht, mal zu Weihnachten. Und habe auch immer so auf der Straße mit Inlinern Hockey gespielt, also Eishockey. Alleine wegen der Ausrüstung und ich sofort. Eishockey
Cool.
wäre meine Sportart.
Oh, würde ich auch gerne wählen und ich habe damals auch 80 Russland gegen USA, Miracle on Ice geguckt, aber ich kann halt nicht Eislaufen, von daher wäre es bei mir definitiv Curling.
Das wäre
Tatsächlich.
meine zweite Antwort gewesen.
Weil ich habe am Strand schon viel Boccia gespielt und irgendwie
Ja.
ist es ja ähnlich. Also das wäre, muss ich mich nicht viel bewegen. Und ich finde das völlig faszinierend. Auch, ich habe mal einen gesprochen, der Curling spielt, wie viel Kraft du auch brauchst zum Fegen. Das sieht so einfach aus, ist aber hochkompliziert. Also Curling ist auch tatsächlich ein Sport, den ich mir hier gerade im Fernsehen angucke. Ist genau wie Olympia Sommer, Tontaubenschießen. Gucke ich nie, aber bei Olympia gucke ich sowas. Also Curling finde ich großartig. Mehr
Das kann
Curling
man
im
auch sonst
Fernsehen.
nie gucken. Das ist
Oh
ja
ja,
das Ding.
genau.
Das kann man ja sonst auch nie gucken.
Stimmt.
Ja, und die Steine sind auch relativ schwer. Die wiegen ja irgendwie über 20 Kilo, habe ich jetzt bei der Berichterstattung irgendwie gehört. Also das war mir auch nicht so bewusst.
Nee, das wusste ich auch nicht. Okay.
Was wäre
Ich
denn
wähle
deine?
Skispringen.
Oh
Oh
Gott.
Gott.
Ja. Das wäre so das Letzte, was ich wählen würde,
Ja, ich
Jenny.
habe Höhenangst, fällt aus.
Ich
Oh.
glaube, ich habe dafür ganz gute Voraussetzungen. Die sind auch alle nicht so groß, die Menschen, die das machen. Also ich gehe da jetzt sehr viel analytischer ran. Also weil ich mache bei sowas ja nur mit, wenn ich eine Chance auf einen Sieg habe, was komplett abstrus ist, das weiß ich, weil ich werde nie im Skispringen irgendeinen Cent gewinnen. Aber ich glaube, ich habe ganz gute Voraussetzungen, ganz gute Hebel für die Sportart.
vor allem
Ob
den
ich mich
Mut
trauen
aufbringen.
würde, damit, was weiß ich, wie
Ja.
viel
Ja.
kmh diese Schanze runter zu sausen und dann da auch zum richtigen Zeitpunkt abzuspringen und nicht einfach nur den Absprung zu verfehlen und da runter zu crashen, weiß ich nicht, aber ja, Skispringen.
Hut ab.
Hast
Auf
du schon
keinen
mal
Fall.
diese Perspektive Helmkamera, wie das von oben, also das ist ja so hoch. Das wird einem ja gar nicht, wenn man
Ja.
das so, diesen Sprung so sieht von der Seite, wenn man das erstmal aus der Helmkameraperspektive sieht. Das ist
Furchtbar.
echt erschreckend hoch. Ja, es wäre auch gar nicht meins, aber spannend.
Ja, also Hut ab, dass du dich das traust.
Das heißt ja nicht, dass ich das jemals tun würde,
Naja, aber
aber
wer
in
weiß.
meiner Vorstellung könnte ich da ganz gut sein.
Okay.
Gut. Dann sind wir am Ende unserer 31. Folge, die in der wir laufen lernen. Wir haben viel mitgenommen. Wir haben hoffentlich viel Bewusstsein geschärft für die Wichtigkeit von effizientem Laufen, auch für eine Spielsportart wie Basketball. Vielen Dank, Jan, für deinen Input dazu.
Ich habe zu danken. Hat total Spaß gemacht. Wirklich ganz,
Ja,
ganz lieben
fand ich
Dank.
auch. Und dann
Fand
treffen
ich
wir
auch.
uns demnächst, wenn wir alle mal in Berlin sind, für eine Runde laufen. Hanna, wie viel schaffst du gerade so? 3 Kilometer oder?
Das ist sehr ambitioniert, 3 Kilometer. Also sagt mir frühzeitig Bescheid, weil dann kann ich nämlich ein bisschen trainieren, damit ich die 3 Kilometer schaffe.
Okay, Laufschuhe hast du ja noch, sagtest du.
Ich habe noch welche, die
Okay.
sind zwar sehr vergraben im Keller, aber ich würde sie finden, glaube ich.
Okay, dann los.
So machen wir das.
Hervorragend. Ganz
Alles
liebe
klar.
Grüße, ihr Lieben.
Danke
Bis
euch, wirklich.
dahin.
Bald. Danke
Ciao.
dir, Jan.
Tschüss.
Tschüss.
Timeout over.